Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hier ist Detektor FM zurück zum Thema. Für Blogger und Netzfreaks beginnt heute eines der Jahreshighlights. Auf der Messe Republika kommen sie alle in Berlin zusammen, um zu diskutieren und zu debattieren und sich gegenseitig vorzustellen, was sie denn alles so Neues im Netz entdeckt haben. Grund genug für uns, heute einen kleinen Themenschwerpunkt zu aktuellen Netzthemen zu machen. Vorhin haben wir ja schon zu unserem Kollegen vor Ort geschaltet nach Berlin. Und später in der Sendung stellen wir Ihnen in unserer Rubrik Hallo Nachbarn noch die Seite heise.de vor. Aber jetzt fragen wir erstmal nach der Gefährlichkeit von Google und nach den Chancen und Gefahren von Facebook. Und zwar fragen wir das jemanden, der vor 18 Jahren eine eigene Internetagentur gegründet hat, seitdem rund 1000 Projekte betreut hat, das Netz und seine Entwicklung also systematisch beobachtet. Ich begrüße am Telefon Christoph Kappes. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Kappes, Sie haben in der FAZ vor kurzem einen großen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift »Wir können Google beherrschen«. Erste Frage daher, wie denn und warum ist das nötig?
In dem Artikel geht es um die Frage, ob Google eine bedeutende Marktmacht darstellt, ein Informationsmonopol, die Weltherrschaft anstreben will. Das wurde an verschiedenen Stellen behauptet. Und ich habe versucht, das einmal aufzuräumen und in verschiedene Gesichtspunkte zerlegt und diskutiert.
Wie konnte denn Google so erfolgreich werden?
Der Erfolg von Google beruht auf zwei Dingen, nämlich zwei Produkten, die im Jahr 2002 und 2003 Google entwickelt und dazugekauft hat, die es Google ermöglichen, mit automatisierten Verfahren Anzeigen im Internet zu schalten, und zwar ungefähr zu zwei Dritteln auf eigenen Angeboten und zu einem Drittel auf fremden Angeboten. Das sind die vielen kleinen Anzeigen, die man als AdSense-Anzeigen auf Websites kennt oder eben als Anzeigen, die direkt auf der Suchmaschine angezeigt werden.
Deswegen hat also Google so eine große Marktmacht, und wie kommt man dagegen an?
Naja, die erste Frage ist, ob man dagegen ankommen muss. Das hängt davon ab, welches Verständnis man von Marktwirtschaft hat und ob eine bloß marktbeherrschende Stellung, wie Google sie im Bereich Suchmaschinen hat, alleine schon schädlich ist. Google hat in Deutschland einen extrem hohen Anteil. Die Suchmaschine liegt bei 91,7% am Nutzungsgrad. Ich halte das für kritisch, aber die Fragestellung ist, unter welchem Gesichtspunkt das kritisch ist. Und hier gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt den Aspekt, dass Google als Suchmaschine quasi als Verteilerseite auf redaktionelle Angebote führt, das ungefähr zu in der Spitze einem Drittel, manchmal auch ein bisschen mehr, auf redaktionelle Angebote. Das ist natürlich ein zentraler Verteiler, der keine diskriminierenden Behandlungen begehen darf, indem er Leute höher rankt als andere, ohne dafür besondere Gründe zu haben. Und es gibt den Aspekt der Verteilung des Werbemarktes, wo Google eine sehr starke Position hat, aber wo man meines Erachtens bestreiten kann, dass Google seine Marktposition auch wirklich ausnutzt.
Jetzt gibt es das geflügelte Wort von Google als Datenkrake. Sie sind seit fast 20 Jahren im Netz aktiv. Geben Sie uns doch mal eine Einschätzung, wie groß ist denn die Gefahr?
Es gibt ganz verschiedene Aspekte. Also Google sammelt über die Suchabfragen, die man eingibt, eben solche Suchabfragen über bis zu 18 Monate. Google sammelt, wenn man die Funktionen wie Gmail, also den E-Mail-Service nutzt, natürlich auch Informationen über E-Mail-Inhalte und wertet die für Werbezwecke aus. Google analysiert in Deutschland auf etlichen tausend Websites den Datenverkehr mit Endnutzern. Letztlich hängt die Frage, ob man das kritisch beurteilt, davon ab, was man Google zutraut. Bisher hat es keinen Datenleck gegeben, das bekannt wurde. Bisher hat Google meines Erachtens keinen Missbrauch betrieben. Meines Erachtens ist die Frage, ob ein Unternehmen in privater Hand solche Daten haben darf und was langfristig dort an Gefahren bestehen.
Jetzt stellen Sie auch in Ihrem Artikel eine ganz interessante Forderung auf, nämlich Sie heben Suchmaschinen auf eine ähnliche Ebene wie die freien Medien. Beides sei wichtig für den Meinungsbildungsprozess und darum müsse man überlegen, wie die Unabhängigkeit der Suchmaschinen von kommerziellen Interessen sichergestellt werden kann. Wollen Sie jetzt Suchmaschinen verstaatlichen oder wie soll das funktionieren?
Nein, um Gottes Willen, das ist nicht das Ziel. Es geht darum, Regeln zu finden darüber, wie Suchmaschinen arbeiten, weil die sogenannte Suchmaschinenergebnisseite ist ja nun wirklich kurz und klein, da passen vielleicht mal ein Dutzend Einträge drauf. Und es ist schon wichtig, sicherzustellen, dass dort, was auf dieser Seite erscheint, und ich gucke jetzt aus einer gesellschaftspolitischen Sicht, Relevanz hat und eben nicht mit diskriminierenden Gesichtspunkten zusammengebaut wird.
Also die Suchmaschine als Kulturgut, wenn man so will.
Ja, die Suchmaschine hat eine zentrale Bedeutung in dem ganzen Strom der Informationsflüsse im Internet. Stellen Sie sich vor, wir reden jetzt mal von einem Konjunktiv. Die Suchmaschine würde Angebote, die Google-Produkte nutzen, höher bewerten als Angebote, die keine Google-Produkte nutzen. Dann hätten wir hier womöglich einen kritischen Fall, über den man diskutieren muss. Ich sage auch nicht, dass ich das heute fordere. Ich sage nur, dass man das beobachten muss. Das betrifft auch nicht nur Google, das betrifft alle sogenannten Aggregatoren, die Inhalteangebote bündeln und bewerten.
Das sagt Christoph Kappes, er hat einen Artikel geschrieben, wir können Google beherrschen. Christoph Kappes hat vor 18 Jahren eine Internetagentur gegründet und sich bis heute mit der Netzwelt und mit Strategien darin beschäftigt. Dafür bis hierher schon mal vielen Dank. Gleich sprechen wir weiter mit ihm über die aktuelle Diskussion zu Facebook. Das alles gleich. Zurück zum Thema bei Detektor FM und mittendrin in diesem Fall in unserem Themenschwerpunkt zum World Wide Web. Gerade eben sprachen wir schon mit Christoph Kappes von der Internetagentur Fructus über Licht und Schatten bei Google. Jetzt kommen wir zur anderen großen Debatte, die es im Moment gibt. Es geht nämlich um Datenschutz und soziale Netzwerke, so wie zum Beispiel Facebook eines ist. Herr Kappes, Sie führen genau darüber gerade eine große Online-Diskussion. Die Bundesministerin für Verbraucherschutz hat Facebook einen offenen Brief geschrieben. Sie fordert das Unternehmen auf, mit privaten Daten besser und sorgfältiger umzugehen. Und sie droht sogar damit, ihr Profil zu löschen. Ganz ehrlich, interessiert sich Facebook für so etwas?
Facebook hat im letzten Jahr bereits bei anderen Fällen gesagt, dass sie, wenn etwa ein Drittel der Nutzer den vorgeschlagenen Änderungen der Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, Facebook davon absehen würde. Sie sehen da die Dimension, die an Protest seitens Facebook damals kommuniziert wurde. Ein einzelner Bürger und auch ein Minister interessiert da nicht. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, wie stark das Wachstum von Facebook in Deutschland ist. Facebook hat aktuell ungefähr 8 Millionen Nutzer und wächst allein im Februar um ungefähr 500.000. Das sind etwa 20.000 am Tag. Wenn wir uns nun in die Situation von Herrn Zuckerberg versetzen, der sich entscheiden muss, ob er nachgibt oder nicht, dann sehen Sie, welche Dimensionen an Protest wir hier haben müssen. Das ist ohne Zweifel deutlich sechsstellig.
Können denn solche Politikerforderungen überhaupt etwas ausrichten, wenn es um Internetseiten geht? Schließlich, das Netz kennt ja eigentlich keine Ländergrenzen.
Also Politiker können da schon was ausrichten, weil sämtliche Internetanbieter, ob das nun Google ist, Facebook oder auch viele, viele andere, es geht nicht nur um die beiden, sind natürlich darauf angewiesen, dass Nutzer diese Produkte auch benutzen. Solange das werbefinanzierte Angebote sind, ist das zwingend. Deswegen kann die Politik mit Mobilisierungsmaßnahmen schon hier meines Erachtens gute Effekte erzielen. Die Frage ist nur, ob das zum richtigen Ergebnis führt und ob andere Mittel da nicht besser wären.
Welche denn?
Es gibt Diskussionen über Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen, beispielsweise das Safe Harbor Abkommen, beispielsweise Paragraph 4 des Bundesdatenschutzgesetzes. Es gibt verschiedene Gesetzgebungsinitiativen wie die EU-Richtlinie für das Begrenzen von sogenannten Werbetargeting. Und es gibt meines Erachtens auch eine politische Diskussion zu führen, wo das Ganze in 5 Jahren oder in 10 Jahren stehen soll und darf. Und das ist keine Diskussion, die allein Facebook und Google betrifft.
Nun ist Facebook durchaus sehr erfolgreich bei den sozialen Netzwerken. Andere von der Sorte sind ebenso erfolgreich. Und diese Angebote haben alle etwas gemeinsam. Sie sind kostenlos. Ist das vielleicht der Preis, den man für all diese Vorteile bezahlen muss? Muss man nicht etwas von sich bekannt geben, damit Firmen wie Facebook damit Geld verdienen können?
Tja, also mit dem Wort muss tue ich mich da schwer, weil die Nutzung ist bis auf wenige Ausnahmen, etwa das Google Web Analyse Tool, Google Analytics, ist ja freiwillig. Der Deal ist in der Tat, dass man sich Werbung anschauen muss, weil, oder klicken muss, weil das ist die Grundlage des Geschäftsmodells bei Werbefinanzierung. Ich würde ernsthaft überlegen, und das sage ich mal als Vorschlag, dass solche geschlossenen Netzwerke wie Facebook sich zumindest überlegen, ob es nicht auch ein Bezahlmodell gibt. Das kann ich mir langfristig durchaus vorstellen. Das muss ja jetzt nicht im Bereich von Hunderten von Euros liegen, indem man eben einen werbefreien Premium-Zugang bekommt und dadurch eben auch keine Daten vom Unternehmen abgefordert werden.
Aber die Nutzer geben doch ihre Daten freiwillig her.
Das ist die Frage. Wissen wir, was in den Köpfen von 8 Millionen Nutzern in Deutschland passiert? Ich glaube, dass sie in vielen Fällen das nicht wissen, was dort mit diesen Daten gemacht wird. Ich glaube auch, dass es gar kein klares Verständnis darüber gibt, was überhaupt machen heißt. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass explizite Daten von Nutzern eingegeben werden alleine, sondern es geht eben auch um Bewegungsdaten, um Verbindungen zu anderen Personen in Freundesnetzwerken, die hier ausgewertet werden.
Nun wird ja auch oft argumentiert, dass über solche Netzwerke eine Gesellschaft auch stabilisiert wird, denn dort wird ja soziale Kontrolle ausgeübt. Was halten Sie denn davon?
Von dieser Argumentation halte ich nichts, weil es im Internet möglich ist, anonym zu surfen oder unter falschen Namen. Und deswegen sehe ich nicht, was da an sozialer Kontrolle derzeit stattfindet. Wer nicht kontrolliert werden möchte, der kann auch nicht kontrolliert werden, es sei denn, wir reden jetzt von staatlichen Instanzen, die über Vorgänge wie die Vorratsdatenspeicherung und anderes hier Zugriffe bekommen.
Zum Schluss geben Sie uns doch mal eine Zukunftsprognose. In 5 Jahren interessiert sich da noch jemand für unsere Datenäxte um Facebook und Google?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das Thema uns noch lange beschäftigen wird. Ich glaube aber auch, dass, und das sehe ich in den USA bereits an vielen anderen Fragestellungen und Firmen, wir hier uns davon lösen werden, dass es nur Google und Facebook betrifft. Es geht allgemein um die Frage, wie man mit seinen privaten Daten umgeht, restriktiv oder weniger restriktiv. Es geht um die Frage, was Anbieter an Daten verarbeiten dürfen. Es geht um die Frage, wie die verschiedenen Systeme Daten austauschen dürfen. Und es geht um die 4. Frage, wie Daten analysiert und veröffentlicht werden dürfen. All diese 4 Fragen werden uns mindestens die nächsten 10 Jahre noch beschäftigen.
Christoph Kapp ist im Gespräch bei Detektor FM. Er hat vor 18 Jahren eine Internetagentur gegründet und seitdem rund 1000 Projekte betreut. Herr Kapp, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Detektor FM. Zurück zum Thema.